Ja, morgen zusammen. Ich begrüße euch auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Und ja, wie wir schon gehört haben, heute ist Palmsonntag. Die Geschichte, die dahinter steckt, ist der Einzug in Jerusalem von Jesus. Dieser Palmsonntag verdankt seinem Namen dem Johannesevangelium. Denn im Johannesevangelium wird erzählt, dass die Leute Palmzweige vor dem Weg Jesu ausbreiteten. Und dieser Palmsonntag leitet, wie es Johanna schon gesagt hat, bei uns die Karwoche ein. Die Karwoche, das geht auf einen altdeutschen Begriff zurück, der heißt Kara. Und das bedeutet so viel wie Trauer, Kummer oder auch Klage. In der katholischen Kirche wird diese Woche traditionell Heilige Woche genannt. Und in der orthodoxen Kirche große Heilige Woche. Und in der spanischen und niederländischen Kirche wird es gute Woche genannt. Also wir Deutschen haben da schon, sagen wir mal, einen speziellen Fokus, der eben auf das Leid Jesu abzielt. Also das ist der Fokus, den wir im Deutschen haben. Also wir haben es gehört, wir haben den Text gehört, in jener Zeit sind viele Pilger aus dem ganzen Römischen Reich unterwegs nach Jerusalem. Und sie machen das, weil in Jerusalem das Passafest anstand. Ein ganz wichtiges jüdisches Fest. Und die Menschen kamen nicht nur aus allen Teilen von Israel, sondern die kamen sogar aus dem Ausland, um diesem Fest beizuwohnen. Und das war für die römische Besatzungsmacht eine große Herausforderung, denn alljährlich kam es doch immer wieder zu größeren oder kleineren Aufständen. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen bis nach Ostern, werden wir auch erfahren, dass in jener Zeit auch ein Aufstand stattfand mit mehreren Toten. Der Mann, der den Aufstand angezettelt hat, ist uns bekannt als Barabbas. Also, es kam immer wieder zum Tumulten und in Jerusalem gab es auch eine große militärische Präsenz der römischen Soldaten. Denn sie mussten sich immer wieder Sorgen machen, ob nicht ein Aufstand geschieht. Diese Besatzung, die die Israeliten erlebt hatten, die war nicht nur politisch. Das heißt, nicht nur die römischen Bürger hatten mehr Macht und mehr Rechte, sondern es war auch wirtschaftlich ein Problem. Denn die Israeliten mussten ihre Wirtschaftsgüter teilweise abgeben. Und das tat richtig weh. Also die Israeliten litten zu der Zeit unter einer Besatzung, politisch und auch wirtschaftlich. Sie konnten sich als Bürger nicht frei entfalten. Das war ein Riesenproblem. Viele Menschen in unserem Lande beschweren sich über die Steuern oder über andere Abgaben, aber es ist ein Unterschied, ob wir die Steuern für unser Land bezahlen oder ob eine Besatzungsmacht da ist, für die wir etwas bezahlen. Jesus will zu diesem Fest und mit seinen Jüngern das Fest feiern. Doch bevor Jesus das Fest feiern möchte, benötigt er erstmal ein Jungtier von einem Esel. Denn in Sacharja 9,9 heißt es, der Messias wird auf einem Esel Jungtier in Jerusalem einziehen. Und wir haben jetzt die Geschichte gehört. Jesus schickt zwei seiner Jünger los in ein bestimmtes Dorf, das uns bekannt ist unter dem Namen Bethphage. Und was passiert? Die Leute fragen dann die Jünger, warum bindet ihr jetzt die Esel los? Und die Jünger sagen, der Herr möchte es so. Und was passiert? Die Leute übergeben diese Esel. Einfach so, ohne was zu sagen. Möglicherweise hatte Jesus dort auch Anhänger in diesem Dorf. Wir wissen, es gab ein Dorf 1,5 Kilometer entfernt, Bethsaida. Da wohnten sehr treue Anhänger von Jesus, nämlich Lazarus und seine beiden Schwestern Martha und Maria. Und dort fand auch die Auferstehung von Lazarus statt. Und wahrscheinlich hat das viele Menschen beeindruckt. Und möglicherweise hatten die Leute in Betphage auch Kenntnis von Jesus. Und vielleicht sind sie sogar mit den Jüngern mitgegangen und haben diese beiden Esel begleitet zu Jesus. Wir wissen es nicht genau, aber was völlig klar ist, es kommen eine Menge Pilger zusammen und die sehen jetzt diesen Jesus. Und jetzt setzt sich Jesus auf diese Eselin. Und das wird viele Leute erinnert, also auf dieses Eselsfohlen setzt er sich, nicht auf die Eselin. Und das wird viele Menschen an König Salomo erinnert haben. Denn als König Salomo zum König ausgerufen wird, zieht er auf einen Esel in die Stadt. Als die Leute also sehen, dass Jesus auf diesem Esel reitet, fangen sie an, ihre Kleider auszubreiten. Und das ist eine Geste, die geht zurück auf König Jehu, 1. Könige 9,2. Als er nämlich in die Stadt einritt, breiteten die Leute ihre Oberkleider vor ihm aus. Als die Menschen das tun, gehen sie bei Jesus noch einen Schritt weiter und legen Palmenzweige und andere Zweige auf den Weg. Und mit all diesen Gesten macht die Volksmenge eins deutlich. Da ist ein neuer König im Anmarsch. Sie freuen sich und sie sind voller Begeisterung. Heute würde man das vielleicht kommentieren und sagen, die Menge tobte. Sie ist völlig außer sich im Rausch ihrer Gefühle über den neuen König, der da einzieht. Aber in der Folge der Zeit gehen die Leute über diese politische Komponente hinaus. Sie schreien, Hosianna, den Sohn Gottes, den Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und dieses Hosianna heißt eigentlich, hilf doch oder gib doch Gelingen. Ist aber in der Folge der Zeit in Israel zu einem Jubelruf geworden. Weil dieses Hosianna steht im Psalm 118, 25 und 26, oder da steht diese Stelle, die hier zitiert ist. Und Psalm 118 ist einer der sogenannten Jubelpsalmen. Und beim Passafest wurde dieser Psalm auch gesungen. Das heißt, die Volksmenge betrachtet Jesus als nicht nur ein König, sondern als der König, der kommen sollte. Denn Psalm 118 wurde immer messianisch betrachtet. Das heißt, da kommt jetzt der Messias, der von Gott verheißen wurde. Allerdings verstanden sie den Messias anders. Und zwar ging es bei ihnen um politische Befreiung. Es ging also nicht um Erlösung generell, sondern sie verbanden mit diesem Messias die Hoffnung, dass sie frei werden von der römischen Besatzungsmacht. Darin lag ihre Hoffnung, das ließ Freude bei ihnen entstehen. Freude und Jubel. Endlich konnten sie wieder zu einem selbstständigen Leben zurückkehren, ohne irgendwelche Repressalien von außen oder Abgaben an diese unerwünschte Besatzungsmacht. All dies ließ bei ihnen eine euphorische Jubelstimmung aufkommen. Also von dem Volk aus betrachtet, wurde der Einzug als königlicher Triumphmarsch angesehen. Da kommt der König, es ist ein Triumph. Und wir haben im Text gelesen, die Menge zieht ja mit Jesus in Jerusalem ein und es ist ein Riesenaufstand, sodass die Leute in Jerusalem fragen, ja, wer kommt denn da? Wer ist denn das? Das heißt, das hat auch in Jerusalem großen Tumult ausgelöst. Und schließlich wissen wir, es gab eine Tafel über dem Kreuz Jesu, da stand drauf, dies ist der König der Juden. Also auch hier wieder das Königliche. Aber die Volksmenge demonstriert uns auch, wie schnell Begeisterung vorbeigehen kann, wie schnell das Geschichte ist. In diesem Moment schreien sie Hosianna, aber ein paar Tage später werden sie schreien, kreuzige ihn. Wie schnell kann bei enttäuschter Hoffnung all das Lob ins Gegenteil umschlagen? Für sie war klar, sobald Jesus gefangen wurde und gestorben ist, kann er nicht der Messias sein. Das passte nicht. Erlösung geht nur politisch. Und wir erfahren, selbst die Jünger wussten es nicht. Selbst die Jünger haben nicht verstanden, warum Jesus sterben musste. Es ist auch dekadent, ein Erlöser, der einen erlösen will, der erstmal stirbt. Das war schwer zu verstehen. Und das Verhalten der Volksmenge erinnert ein bisschen an das Gleichnis vom Sämann. Da wird Jesus beschreibt dieses Gleichnis, dass das Wort Gottes gesät wird und manches fällt auf das Steinige. Aber das Steinige hat keine Wurzel. Aber auf das Steinige geht der Same ganz schnell auf. Und Jesus sagt, das sind die Menschen, die voller Begeisterung am Anfang dabei sind. Aber sie haben keine Tiefe. Sobald Enttäuschung da ist oder nicht das kommt, was sie erwarten, sterben sie oder verdorrt der Same. Die Volksmenge war zunächst also voller Jubel. Sie waren begeistert und betrachteten den Einzug Jesu als königlichen Triumphmarsch. Wir können das Ganze aber auch mal aus der Perspektive von Jesus betrachten. Wie sah Jesus den Einzug? Nun, da kann man wohl eher von einem Trauermarsch sprechen. So standen doch die härtesten und leidvollsten Tage seines irdischen Lebens an. Und Jesus wird in der Folge der Zeit alles verlieren, aber auch alles. Er wird von seinem engsten Freundeskreis verraten werden, von einem Menschen, mit dem er 3 Jahre lang eine intensive Lebensbeziehung hatte. Er bittet 3 seiner Freunde, dass sie für ihn in einer schweren Stunde beten. Sie ziehen es vor zu schlafen. Ein guter Freund, nämlich Petrus, wird 3-mal leugnen, Jesus überhaupt zu kennen. All seine Freunde werden ihn im Stich lassen. Jesus wird also von seinen besten Freunden Zurückweisung erfahren, ja sogar Leugnung, Verrat und schließlich werden ihn alle verlassen. Er wird alleine sein. Und obwohl einige Jünger einst gesagt hatten, wir werden sogar mit dir sterben. Aber in der konkreten Situation ist nichts davon da. Außerdem wird es für Jesus noch schlimmer. Er wird von der Besatzungsmacht gefoltert werden. Sie werden ihn mit einem Rohr auf den Kopf schlagen. Sie werden ihn verspotten. Sie werden ihn sogar anspucken. Er wird eine Dornenkrone tragen müssen und die Dornen, wenn die in die Kopfhaut eingehen, das ist sehr unangenehm. Und auch die Volksmenge wird über ihn lästern. Als Jesus am Kreuz hängt, gehen die Leute vorbei und sagen, anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen und schütteln den Kopf über ihn. Und schließlich wird Jesus Christus auf grausame Art und Weise hingerichtet. Und er wird sogar von seinem Vater verlassen werden. Jesus sagt in Matthäus 27, 46, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aus der Perspektive von Jesus Christus ist die Bezeichnung Karwoche, die wir im Deutschen haben, also Karwoche für Trauer- oder Klagewoche, sehr gut getroffen. Jetzt sind wir natürlich weiter und klüger. Wir wissen ja mehr. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Jesus ist auferstanden. Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes, alles ist prima. In der Theologie wird manchmal dieser Einzug in Jerusalem als Auszug aus der Sünde bezeichnet. Also der Einzug wird als Auszug bezeichnet. Warum? Weil der Auszug aus Ägypten wird als Auszug der Sklaverei beschrieben. Ja, also Mose befreit das Volk aus der Sklaverei von Ägypten. Genau das, was die Volksmenge sich eigentlich vorgestellt hatte. Und interessant ist, dieser Mose bekommt den Auftrag, sein Volk zu erlösen. Und dazu muss er nach Ägypten. Und wie kommt er nach Ägypten? Er setzt seine Frau und sein Kind auf einen Esel und marschiert mit einem Esel in Ägypten ein. Wahrscheinlich hatte die Volksmenge auch diese Parallele im Kopf. Aber häufiger und wahrscheinlich auch treffender in der Theologie wird der Einzug in Jerusalem als Triumphmarsch über Tod und Sünde aufgefasst. Also Triumphmarsch über Tod und Sünde. Und das ist wieder was zu der spanischen oder niederländischen Bezeichnung sehr gut passt als Karwoche, nämlich die gute Woche. Es ist sehr, sehr treffend. Und wir können uns die Frage stellen, wenn die Menschen damals gewusst hätten, was wir heute wissen, also dass Jesus nicht nur eine politische Befreiung bringt, sondern eine Befreiung von Tod und Sünde, was ja wesentlich größer ist, hätten die Menschen dann nicht viel mehr gejubelt? Wenn sie gewusst hätten, dass es zu einer kosmischen Wende kommt, wären sie dann nicht gerade vor Freude ausgerastet? Tod und Sünde sind zwei der größten Probleme, die es überhaupt gibt im Leben eines Menschen. Sünde erzeugt sehr, sehr viel Leid. Sünde treibt zu Raub, zu Mord, zu Gewalt, zu Korruption, zu Ehebruch, Vergewaltigung, ja, selbst zum Selbstmord. Sünde kann auch viele psychologische Probleme verursachen. Also Sünde ist ein Hauptproblem unserem menschlichen Leben. Und ein anderes Hauptproblem ist der Tod. Allein schon der Gedanke an den Tod erzeugt Angst. Und natürlich, es ist schmerzlich, wenn Menschen von uns gehen, die wir geliebt haben. Der Tod ist ein weiteres Hauptproblem unseres menschlichen Daseins. Aber diese beiden Hauptprobleme sind eigentlich, laut unserem Glauben, Geschichte. Sie sind vorbei. Jesus hat am Kreuz Tod und Sünde überwunden. Und wenn die Leute das damals gewusst hätten, wären sie dann nicht komplett ausgerastet vor Freude? Und wie ist das bei uns? Wenn ich uns so anschaue, müssten wir nicht ein volles Hosianna ausrufen? Ja, wenn ich euch so sehe. Ja, zumindest mal. Höre ich denn da ein Halleluja? Es ist lustig. Ich reiche so einen billigen Witz und ihr lacht. Ja. Warum machen wir das nicht ständig? Läuft da falsch? Warum rennen wir nicht permanent grinsend durch die Gegend? Also keine Sorge, ich mache das auch nicht. Das hängt damit zusammen, dass wir in einer gewissen Grauzone leben. Neudeutsch würde man vielleicht sagen, wir leben in einer Twilight Zone. Nach unserem Glauben ist Tod und Sünde Geschichte. Aber in unserer Lebenserfahrung sind Tod und Sünde real. Wir erleben sie, wir erfahren sie. Es gibt kein Raus, kein Daraus. Und zudem gibt es in unserem Leben immer noch politische Zwangsverhältnisse. Und nicht nur politische Zwangsverhältnisse, es gibt immer noch Staaten, Und das sind nicht wenige, die leiden unter einer Besatzungsmacht. Und es gibt auch in unserem Leben Besatzungsmächte. Mächte, die uns beherrschen. Möglicherweise bei dem einen die Chefin oder der Chef, der mobbt. In der Schule die Mitschüler oder vielleicht die Mitstudenten. Bei dem einen mag das das Jobcenter sein, bei dem anderen wiederum die Steuerbehörde. Und wenn in früheren Zeiten Menschen Probleme hatten, eine Parallele in ihrem Leben zu einer Besatzungsmacht zu sehen, glaube ich, ist das heute vorbei. Denn wir haben zumindest ein Bild von einer Besatzungsmacht, die unser Leben bestimmt und ganz stark einschränkt. Und das ist Corona. Es ist zumindest ein Bild einer Besatzungsmacht. Wir können nicht frei agieren. Wir haben es vorhin besprochen und der Marco hat uns über einige Regeln aufgeklärt. Das ist eine Macht in unserem Leben, die Bestimmung über uns hat, wie viele andere Besatzungsmächte. Aber Corona ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist, was hinter Corona steckt. Und das ist der Tod. Wenn es den Tod nicht gäbe, dann könnten wir uns alle gegenseitig annießen. Wäre überhaupt kein Problem. Wir könnten diesen Virus züchten. Wir könnten ihn gedeihen lassen. In der Bibel wird Tod und Sünde oft als die Hauptmächte im Leben beschrieben. Auch wird der Tod häufig als der große Feind beschrieben. Und der Tod schränkt unser Leben enorm ein. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn jeder, was der Tod fordert, ist nichts Geringeres als unser Leben. Und da muss jeder durch. Von diesen Besatzungsmächten, die wir im Leben haben, sind wir nicht frei. Und das lässt unser Leben auch nicht frei erscheinen. Diese Mächte machen uns einfach zu schaffen. Das ist der Grund, warum wir eben nicht permanent grinsend durch die Gegend laufen. Es geht in dieser Welt einfach nicht. Und interessant ist, auch Jesus hatte nicht immer ein Hosianna auf den Lippen. Absolut nicht. Auch Jesus hat auch Verlust empfunden. Er hat sich manchmal über seine Jünger geärgert. Und auch Jesus hatte Angst vor dem Tod. An dieser Stelle sind wir wieder bei der Volksmenge. Bei den Israeliten. Sie waren voller Begeisterung, doch diese Begeisterung hielt nicht lange an. Und wie ist das bei uns? Was ist, wenn der Chef oder die Chefin sich nicht ändert? Wenn das Jobcenter nicht freundlich ist und die Steuerbehörde immer mehr Forderungen hat? Und was ist, wenn Corona sich entschieden hat, noch lange zu bleiben? Was ist dann? Was passiert, wenn unsere Gebete unerhört bleiben? Folgen wir dann Jesus noch nach? Fallen wir vor ihm ab? Oder wird zumindest unser Glaube fade? Heißt das, wenn es Besatzungsmächte in unserem Leben gibt, dass wir ihnen noch hoffnungslos ausgeliefert sind? Ist das so? Können wir nichts machen? Sind wir im Grunde genommen nicht weiter als die Volksmenge damals in Israel? Ich glaube nicht, ich glaube ganz im Gegenteil. Uns sind große Schätze zuteil geworden. In Matthäus 28,20 sagt Jesus etwas sehr Schönes. Er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Weltende. Wir sind nie allein. Jesus ist bis zum Ende der Zeit mit uns. Und darüber hinaus wissen wir, dass Jesus hat uns jemanden gesandt, Er sagt einen Tröster, den Heiligen Geist. Und bei dem Heiligen Geist muss man genau hinhorchen. Da muss man genau hinhorchen, wenn man ihn erfahren will. Aber wenn man den Heiligen Geist erfährt, dann gibt das große Freude und Zufriedenheit. Ja, es kann zu einem Erfülltsein kommen. Ich will nicht alles auflisten, was wir an großen Gütern haben, nur so ein paar Sachen. Der Epheserbrief sagt uns, wir haben die ganze Waffenrüstung zur Verfügung, aber wir müssen sie auch anziehen. Wir hatten gesehen, dass die Volksmenge, aber auch die Jünger, nicht richtig verstanden hatten, was da eigentlich passiert ist. Haben wir das alles richtig verstanden? Verstehen wir richtig, was da passiert ist? Vielleicht verstehen wir es, vielleicht glauben wir es auch, vielleicht hoffen wir auch auf die Auferstehung. Aber haben wir sie verinnerlicht? Im 1. Korinther 15, 54 bis 56, das will ich kurz lesen, steht eine wunderbare Passage. Also 1. Korinther 15, 54 bis 56. Und zwar 54b. Da heißt es, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Im Glauben gesprochen, gibt es den Tod nicht mehr. Der ist vorbei. Es gibt auch keine Sünde mehr für den, der aufrecht bereut. Und wer Sündenvergebung erfahren hat, der weiß, wie befreiend das ist. Da fallen Steine von einem, der ganze Steinhaufen. Es ist eine wirkliche Befreiung von Schuld und auch von Scham. Das Problem des Todes ist eigentlich auch gelöst, da aber unser Erfahrungshorizont ein ganz anderer ist, tun wir uns, glaube ich, wirklich schwer, diese Aussagen der Bibel in absoluter Konsequenz zu verinnerlichen. Und das ist auch nicht einfach. Die Besatzungsmächte in unserem Leben sind uns nicht genommen. Doch die beiden Hauptmächte Tod und Sünde sind im Glauben schon vernichtet. Und vielen Menschen hat gerade in den dunkelsten Stunden ihres Lebens, hat gerade der Glaube an die Auferstehung, an das ewige Leben, hat ihnen Licht gegeben. Denkt an Dietrich Bonhoeffer. Der Mann sitzt im KZ, der weiß, wahrscheinlich wird sein Leben zu Ende gehen. Und dann schreibt er noch ein Lied mit einem Titel in diesem KZ. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Brillant. Versteht mich nicht falsch. Alles im Leben hat seine Zeit. Trauer, Schmerz, traurig sein gehört zum menschlichen Leben dazu, genauso wie lieben. Alles hat seine Zeit und wir können nicht immer grinsend durch die Gegend rennen. Und das wäre auch falsch, wahrscheinlich auch unehrlich. Aber es ist doch möglich, im Glauben Dinge zu überwinden. Zum Abschluss habe ich drei Fragen für euch. Ist dein Leben ein Triumphmarsch deiner Besatzungsmächte über dich? Oder ist dein Leben gar ein Trauermarsch deiner eigenen Probleme? Oder ist dein Leben geprägt von dem Triumphmarsch Jesu über Tod und Sünde? Amen.